Vielen Dank. Wir hatten heute Morgen schon sehr viel Spaß in der Vorbesprechung dieses Gottesdienstes. Ich hoffe, dass uns der Spaß jetzt nicht vergeht. Es könnte nämlich ein bisschen ernster werden jetzt. Heute geht es um das Thema, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das Thema Wille Gottes ist unter Nachfolgern Jesus für mein Leben. Weil das für viele eine verwirrende Sache ist, legen wir unser Leben oft auf Eis, bis wir von oben hören, was denn wohl der Wille für mein Leben ist. Die Wahrheit ist aber, dass wir von Gott genau zu dem Thema schon längst einiges gehört haben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Einerseits ist Gottes Wille konkret, andererseits ist er es auch wieder nett. Er ist konkret in dem Sinne, dass wir lesen können, was Gott für uns vorgesehen hat. Aber auf der anderen Seite ist er undurchschaubar, weil wir vielleicht die falsche Frage stellen. Anstatt zu fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben, sollten wir vielleicht eine einfachere Frage stellen, nämlich die Frage, was ist Gottes Wille? Ich möchte mit der Bergpredigt versuchen, euch das Thema ein bisschen näher zu bringen. Jesus fordert in der Bergpredigt uns heraus, indem er klare Aussagen macht, die nach unserem menschlichen Verständnis ganz anders sind, als wir das uns vorstellen oder wünschen würden. Ich will nur mal zwei Beispiele nennen. Da sagt er, wer von euch, wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Oder liebe deine Feinde. Das sind jetzt nur mal zwei Auszüge aus der Bergpredigt, wo wir uns eigentlich ganz was anderes vorstellen. Wenn mich jemand auf die rechte Backe schlägt, würde ich ihm vielleicht zurückschlagen und nicht die linke hinhalten. Und dann die Aussage, liebe deine Feinde, das ist nicht menschlich, das wollen wir eigentlich gar nicht. Also man sieht schon hier, dass es wohl ein bisschen anders ist, der Wille Gottes, als das, was wir uns vorstellen oder wünschen. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer kommt ihr ganz sicher nicht in das Reich Gottes. Eine klare Aussage. Und interessant ist, dass Jesus uns dann auch sagt, nachdem er da einige Dinge gesagt hat, der sagt zum Beispiel auch, gib dem, der dich bittet und fordere es nicht zurück. Also da trifft er schon etliche Aussagen, die uns nicht unbedingt weltlich erscheinen. Normal erscheinen, sondern das ist schon eine Herausforderung. Und dann kommt er am Schluss seiner Bergpredigt oder mittendrin zu dem Thema, wo die Jünger ihn fragen, Herr, wie sollen wir denn beten? Und auch in dem Gebet, das Jesus seine Jünger lehrt, kommt klar zum Ausdruck, um welchen Willen es geht. Da heißt es nämlich, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten das Vaterunser sehr oft, aber nehmen wir das bewusst wahr, dass hier steht, dein Wille geschehe. Jesus fährt fort in der Bergpredigt, und da komme ich noch zu einem weiteren Beispiel, wo er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder was ihr anziehen sollt und so weiter. Die Geschichten kennen wir alle. Und er sagt, Gott weiß, dass ihr all dieses bedürft. Schaut die Lilien auf dem Felde, sie sind in aller Pracht schöner wie alles andere. Und dann sagt er, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also auch hier geht es wieder um seinen Willen. Es geht um seinen Willen und er wird uns versorgen. Dann kommt nochmal eine Ermahnung von Jesus, Matthäus 7 zum Schluss der Bergpredigt. Nicht wer mich dauernd Herr, Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen Mühe mit an der einen oder anderen Stelle. Um Gottes Willen zu verstehen, müssen wir uns von der Bibel leiten lassen. Wir haben vorhin gehört, dass in der Bibel volle Einsichten und Ratschläge geben können. Aber es ist wichtig, dass wir vor allem nach Gottes Wahrheit suchen. Und Gottes Wahrheit finden wir im Wort Gottes. Älteren Geschwistern zum Beispiel hören sollen, dass wir mit Menschen im Gespräch sein sollen, wenn es darum geht, was ist Gottes Willen für mich, für mein Leben. Das bedeutet auch nicht, dass Gott keine guten Pläne für mich hat. Die hat er. Das bedeutet auch nicht, dass er sich persönlich nicht um mich kümmert, denn das tut er. Und es bedeutet auch nicht, dass er dich nicht dazu begabt hat, bestimmte Dinge auf dieser Erde zu tun. Denn das hat er. Es ist nur so, dass Gottes Wille und Plan auf dieser Erde darin besteht, seine Ziele zu erreichen, nicht meine. Gott ist der Regisseur, der seinen Plan auf dieser Erde hat, und wir dürfen Teil sein, diesen Plan zu erfüllen. Dabei ist einiges sehr leicht zu entschlüsseln, während wieder anderes Glauben und Geduld erfordert. Ich zitiere einen Spruch von einem Pastor, der heißt John Piper, der beschreibt zwei Willensrichtungen Gottes. Erstens den Willen Gottes des Erlasses und den Willen Gottes des Befehls. Gottes Wille des Erlasses kann nicht rückgängig gemacht werden. Er wird geschehen. Dieser Wille wird oft auch als der unbekannte Wille Gottes bezeichnet oder als ein Geheimnis betrachtet. Gottes Wille des Befehls ist das, was Gott uns aufträgt. Dies können wir missachten, wenn wir wollen. Wir werden diesen Willen vereinfacht als unbekannt und bekannten Willen mal bezeichnen. Kurze Frage zum Nachdenken. Was kommt, wenn ihr an den Willen Gottes denkt? Ich nehme uns mal mit in den bekannten Willen Gottes. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die uns genau sagen, was es bedeutet, Gottes Willen zu tun. Ich nenne nur mal ein ganz paar kleine Beispiele. Freut euch alle Zeit, betet alle Zeit, dankt alle Zeit, tut Gutes, hütet euch vor einer sexuell unmoralischen Lebensweise. Das sind jetzt nur mal 4, 5 Beispiele, es gibt jede Menge mehr. Auf den ersten Blick scheint es eine seltsame Mischung von Richtlinien zu sein, die man befolgen sollte. Seid fröhlich, betet viel, seid Dankbarkeit, tut Gutes, oh, und seid nicht sexuell unmoralisch. Aber sicher will Gott noch mehr von uns als das, oder? Kadi, kannst du mal das erste Blatt einfügen? Wir finden in der Bibel viele Gebote Gottes. Hier sind nur ein paar sehr bekannte und einfache von ihnen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Rede nicht schlecht voneinander. Du sollst nicht töten. Sei ehrlich. Sei großzügig. Hilf anderen. Diese Reihe könnten wir jetzt noch beliebig lange fortsetzen, aber ich habe nur 25 Minuten. Nachfolger Christi haben oft den Wunsch, große Fortschritte im Reich Gottes zu machen. Ja, wir wollen Fortschritte sehen, wir wollen Wachstum sehen, wir wollen Glaubenserfahrungen machen. Wir fokussieren uns auf den Willen Gottes, der uns allerdings meist unbekannt ist, und schieben den bekannten Willen Gottes beiseite. Den bekannten Willen Gottes, der zahlreiche Geh- und Verbote enthält, empfinden wir als langweilig, eintönig. Wir wollen oft wissen, was Gott morgen für uns bereithält, sind aber heute nicht bereit, gehorsam zu sein. Wie wäre es, wenn wir unseren Wunsch, Gottes Willen zu kennen, darauf richten würden, die Dinge zu tun, von denen wir sicher wissen, dass wir sie tun sollten? Ich wiederhole das nochmal. Wie wäre es, wenn wir unseren Wunsch, Gottes Willen zu kennen, darauf richten würden, die Dinge zu tun, von denen wir sicher wissen, dass wir sie tun sollten? Wir wissen vielleicht nicht, wie es mit unserer Karriere weitergeht, aber wir wissen, dass es der Wille Gottes ist, anderen heute zu helfen. Wir wissen vielleicht nicht, wer unser Ehepartner in Zukunft sein wird, aber wir wissen, dass es Gottes Wille ist, für alles jetzt Dank zu sagen. Wir wissen sicherlich auch nicht, wie unsere finanzielle Situation in den nächsten 10, 15 Jahren aussehen wird, aber wir wissen, dass es Gottes Wille ist, jetzt großzügig unsere Zeit und unsere Ressourcen einzusetzen. Gott sucht Menschen, die treu sind. Als erstes treu im Kleinen. Lasst uns liebevolle, freundliche, großzügige, ehrliche und dankbare Menschen sein, denn es sind die kleinen, scheinbar gewöhnlichen Dinge, die uns einen Blick auf Gottes großen Plan geben. Oft ist es die Erledigung gewöhnlicher Aufgaben, die uns außergewöhnliche Ereignisse aufzeigt. Treu sein wird belohnt. Ich habe hier auch wieder ein paar Bibelstellen aufgelistet. Ich werde sie nicht alle euch sagen, dann habe ich nämlich hier zwei Blätter voll. Ich werde nur ein paar erwähnen. Im 1. Samuel 26, da heißt es, der Herr belohnt die, die Gutes tun und treu sind. Oder 1. Könige 8, Vers 28, Herr Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleicht, weder im Himmel noch auf der Erde. Du erfüllst deine Versprechen und bist all denen mit großer Liebe treu, die dir gehorchen und bereit sind, von ganzem Herzen deinen Willen zu tun. Oder noch jemand, der treu war, der Hiskia. Hiskia aber vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Weder vorher noch nachher gab es keinen König im Land Juda, der ihm gleichkam. Er blieb dem Herrn in allem treu und hielt die Gebote, die der Herr Mose gegeben hatte. Deshalb war der Herr mit ihm und schenkte ihm Erfolg in allem, was er unternahm. Also wir sehen, Gott belohnt Treue. Ich möchte kurz zwei große biblische Namen der Bibel nennen, wo wir das auch sehen. Da ist einmal ein Daniel. Der Daniel wird mit seinen Freunden, mit seinem Volk in Gefangenschaft geführt. Das hat er sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, der Daniel. Er hat vielleicht hinterfragt, ist das jetzt der Wille Gottes, dass ich in Gefangenschaft gehe? Aber Daniel und seine Freunde blieben treu. Die blieben dem Wort Gottes treu. Die haben sogar den Diener des Königs gebeten, dass sie andere Nahrung bekommen dürfen nach ihren religiösen Vorstellungen. Die haben treu weiterhin gebetet und mussten dafür dann auch einen Preis zahlen. Die drei Freunde wurden in den Feuerofen geworfen. Gott ist treu, er hat sie bewahrt. Daniel wird in die Löwengrube geworfen, er wird nicht von den Löwen gefressen. Treue wird belohnt. Und was ist am Ende dabei rausgekommen? Daniel wurde einer der ersten Männer in diesem Reich, in diesem fremden Reich. Und konnte so ein großer Segen werden für sein Volk. Zweites Beispiel, Josef. Josef wird von seinen Brüdern in eine Zisterne geworfen, wird am Schluss verkauft nach Ägypten. Dort wandert er ins Gefängnis. Gott gibt ihm die Gabe, Träume zu deuten. Und durch diese Gabe, die Gott ihm gibt, kommt er zu großem Ansehen. Er wird der erste Mann im Reich Ägypten. Josef hat bestimmt auch nicht gedacht, was ist denn hier Gottes Wille, wenn ich hier in die Zisterne geworfen werde, wenn ich ins fremde Land versklavt werde. Aber auch Josef ist treu geblieben und Gott hatte mit Josef und mit Daniel einen Plan. Josef wird am Schluss zum Retter seines ganzen Volkes, indem er die Getreidegüter verwaltet in den 7 Jahren der Hungersnot. Er rettet sein ganzes Volk damit. Also Gott hat auch Pläne mit unserem Leben, selbst wenn wir denken, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wo ist denn hier Gottes Wille erkennbar? Oft ist der Wille Gottes für uns aus menschlicher Sicht nicht unbedingt erkennbar. Jesaja 42, Vers 6 sagt es ja treffend, egal ob es uns gefällt oder nicht, wir werden dem Herrn, unserem Gott, zu dem du in unserem Auftrag beten wirst, gehorchen. Denn wir wissen, dass es uns gut gehen wird, wenn wir seine Weisungen treu befolgen. Und Jesus redet im Neuen Testament, zum Beispiel in Lukas 16, 10, in Gleichnissen, wo er sagt, wer in kleinen Dingen treu ist, der wird auch in großen Dingen treu sein. Dann kommt das Beispiel, wo der König verschiedene Güter ausgibt und dann der ein oder andere was damit tut. Und dann sagt er, gut gemacht, rief der König, du bist ein vertrauenswürdiger Diener. Du warst mit dem Wenigen treu, das ich dir anvertraut habe. Deshalb werde ich dich zur Belohnung als Statthalter über 10 Städte einsetzen. Also hier wieder klar die Botschaft, wer in Kleinem treu ist, den wird Gott über Großes setzen.
Wieder eine kleine Frage für euch. Welcher Bereich deines Lebens würde unter Gottes bekannten Willen fallen, dem du gehorchen solltest? Welcher Bereich deines Lebens würde unter Gottes bekannten Willen fallen, dem du gehorchen solltest? Schauen wir uns mal den unbekannten Willen Gottes an. Vieles über Gottes Wille ist uns unbekannt. Egal wie klug wir sind oder was wir erreicht haben, wir werden nie wissen, was in der Zukunft passieren wird. Das ist Gottes Bereich. Und nicht nur das, es gibt Dinge, für die wir vielleicht beten, ja sogar Gott anflehen werden, die nicht eintreten werden, wie wir es uns vielleicht wünschen. Einige Fragen werden offen bleiben bis zu dem Tag, an dem wir dem Herrn persönlich begegnen. Auch wenn wir nicht alles wissen können, können wir doch wirklich mehr über Gottes Willen erfahren, als wir je denken. In Römer 12 lesen wir, Vers 1 und 2, dass Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Und dass wir ihn beurteilen und gutheißen können. Aber um das umzusetzen, müssen wir etwas tun, was eine ziemliche Herausforderung sein kann und wahrscheinlich sein wird. Wir müssen unsere Bedürfnisse oder Wünsche uns an das anzupassen, was alle anderen tun, also an die weltlichen Bedürfnisse, das müssen wir wahrscheinlich ablegen. Und stattdessen zulassen, dass unser Geist durch Gottes Kraft umgestaltet wird. Das ist sicherlich nicht einfach. Das ist wahrscheinlich sogar eine Riesenherausforderung, weil wir von allen möglichen weltlichen Einflüssen umgeben sind, die alles andere als göttlich sind. Auf Schritt und Tritt werden wir mit neuen Vorstellungen, neuen Faszinationen, neuen Menschen bombardiert. Neues ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wir müssen herausfinden, was davon uns von Gott wegzieht. Um irgendetwas von Gottes unbekanntem Willen zu begreifen, müssen wir ihm unseren veränderten Verstand bringen. Wir merken, dass unser Verstand eine Wandlung und Erneuerung erfahren hat, wenn wir versuchen, in seinem bekannten Willen unterwegs zu sein, zu denen er uns berufen hat und die wir eigentlich im Gehorsam befolgen sollten. Stell dir das mal so vor, wenn wir in der Sünde leben und jeder weltlichen Versuchung nachgeben, die unseren Weg kreuzen, wie wahrscheinlich wird es dann sein, dass wir in der Lage sind, wirklich zu erkennen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Nochmal, wenn wir den weltlichen Verlockungen und den weltlichen Angeboten folgen, wie wahrscheinlich wird es dann sein, dass wir den Willen Gottes A erkennen und B dem Willen Gottes folgen? Wir fragen uns wahrscheinlich, wieso können wir es nicht spüren, wohin Gott uns führt? Und das liegt mit Sicherheit daran, dass unser Leben manchmal in den Vergnügungen dieser Welt verstrickt ist und wir nicht bereit sind, uns von diesen Verstrickungen zu lösen. Aber wenn wir Gottes bekannten Willen gehorchen, indem wir andere lieben, uns entscheiden, keinen Klatsch zu verbreiten und ehrlich in unserem Leben zu wandeln, wird es dann nicht wesentlich leichter sein, Gottes Willen zu erkennen und Gottes Willen zu tun, weil wir von Gottes Geist verändert sind? Im Prinzip beginnt jeden Tag neu die Chance, die Normen, die unsere Gesellschaft als Wahrheit festlegt, zu hinterfragen und zur Not auch zu verwerfen. Wenn wir das tun, suchen wir die Kraft in Gottes Heiligen Geist, der unseren Verstand verändern wird. Mit einem derart veränderten Verstand kann niemand vorhersagen, was Gott noch zu gegebener Zeit uns offenbaren wird. Wir dürfen gespannt sein, was Gott uns offenbaren wird, wenn wir bereit sind, uns nach seinem Willen auszustrecken und seinen bekannten Willen zu tun. Wir werden überrascht sein, dass Gott uns auch in seinen unbekannten Willen Einsicht geben wird und wir werden wissen, was wir tun sollen. Wie konkret ist Gottes Wille? Jetzt haben wir gehört, es gibt einen bekannten und einen unbekannten Willen Gottes. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt des Willen Gottes, der viele Nachfolger Jesu nervös macht. Wir wollen oft wissen, was konkret sein Wille ist. Soll ich dieses oder jedes Haus kaufen? Kannst du das noch lassen, Kathi? Kathi, kannst du das mal noch ausblenden, bitte? Also wir wollen oft wissen, was konkret sein Wille ist. Soll ich dieses oder jenes Haus kaufen? Soll ich auf diese oder jene Uni gehen? Soll ich den oder jeden Beruf lernen? Soll ich diese oder jene Person heiraten? Soll ich diesen oder jeden Plan wählen? Soll ich diesen oder jeden Job annehmen? Und das können wir unendlich fortführen. Wir haben ja 1000 Fragen, was könnte ich tun? Soll ich das oder das und das und das tun? Also wir können das unendlich fortsetzen. Die Bibel beantwortet diese Art von Fragen. Du sollst Jim heiraten oder was weiß ich auch immer. Vielleicht müssen wir unsere konkreten Fragen an das Wort Gottes richten. Unsere konkreten Fragen an das Wort Gottes richten, wie wir unsere eigenen Wünsche und Fragen mit der Wahrheit Gottes in Einklang bringen. Ja, wenn ich eine Frage habe, schaue ich doch mal in die Bibel, was sagt denn Gott zu diesem Thema? Was gibt Gott denn da schon für Antworten, die eigentlich klar sind? Ich mache mal ein Beispiel. Er sagt zum Beispiel sehr klar in Bezug auf Partnerschaftsfindung, ziehe nicht mit einem Ungläubigen an einem Joch. Das würde für mich ganz klar heißen, wenn ich da jetzt unverheiratet wäre, würde da eine Partnerin sehen und die wäre nicht gläubig, dann wäre das ein klares Nein. Also da ist Gott sehr klar. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Beispiele, wo Gott eigentlich in seinem Wort klare Antworten gibt. Voraussetzung ist, ich muss sein Wort kennen. Wenn ich natürlich nicht weiß, was im Wort Gottes steht, dann kann ich es auch nicht mit dem Wort Gottes beurteilen. Und das ist sehr wichtig. Deshalb möchte ich uns einladen, schaut mehr ins Wort Gottes. Da werdet ihr viele Fragen beantwortet bekommen, nicht alle, aber viele. Aber wir werden lernen, viele Dinge mit dem Wort Gottes beantworten zu können. Und viele Antworten werden uns viel leichter fallen, wenn wir Gottes Willen kennen, den konkreten Willen Gottes kennen. Gibt es eine perfekte Person, die du heiraten solltest? Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Wahrscheinlich gibt es die nicht. Was wäre denn, wenn das so wäre, wenn es die perfekte Person gäbe für mich als Ehepartner? Dann würde eine falsche Entscheidung meinerseits ja auslösen, dass kein Mensch mehr den richtigen Partner findet. Das ist wahrscheinlich eher nicht so. Stattdessen sollten wir, wenn es darum geht, unser Leben mit jemandem zu verbringen, Weisheit und Urteilsvermögen einsetzen und fragen, was ist das Beste? Nicht mit einem Ungläubigen am Joch, dann fällt der Partner, der ungläubig ist, aus. Und dann habe ich das am Wort Gottes geprüft, ganz konkret. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott ein konkretes Gebet, das wir beten, nicht erhört. Gott liebt uns und überrascht uns sehr oft genau mit dem, worum wir gebetet haben. Aber meistens ist es klug, uns von Gottes Wort leiten zu lassen. Denn es hat viel zu sagen über Entscheidungen, die wir treffen. Lasst uns deshalb um Weisheit und Urteilsvermögen beten, damit wir aus Gottes Wort lernen. Empfehlenswert ist da zum Beispiel das Buch der Sprüche. Da kann man so viel Weisheit rausnehmen. Und das ist so locker geschrieben von Salomo, der ja als der klügste Mann der Welt gilt. Und er hat seine Weisheiten aufgeschrieben im Buch der Sprüche. Sehr empfehlenswert. Da kann man sehr viele Dinge, sehr viele grundlegende Dinge für sein Leben mitnehmen, wenn man es denn befolgt. Kathi, kannst du jetzt mal das Blatt 3 bitte einblenden? Bei der Frage, wie bringe ich in Erfahrung, ob das wirklich mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Da gibt es so ein paar Fragen, die durchaus hilfreich sein können. Erstens, würde diese Entscheidung Gottes Wahrheit widersprechen? Überlegt euch, es gibt genügend Beispiele, ich habe hier nur eins jetzt genannt. Ist dies die klügste Entscheidung, finanziell, beziehungsmäßig, emotional und so weiter? Wird meine Entscheidung von Angst geprägt oder geleitet? Immer schon ein schlechtes Zeichen. Wenn ich schon gleich Angst habe über die Entscheidung, die ich getroffen habe und unsicher bin, dann lass es lieber gleich. Würde es in einer Woche, einem Monat, einem Jahr oder in 10 Jahren, würde ich diese Entscheidung, die ich heute treffe, bereuen? Entscheidung haben, das ist auch immer ein sehr gutes Zeichen, dass es vielleicht tatsächlich im Willen Gottes liegt. Eine, habe ich schon gesagt, habe ich nach göttlicher Weisheit gesucht. Habe ich mich wirklich mal bemüht, meine Frage, die mich beschäftigt, was soll ich tun, was ist für mich dran, habe ich das wirklich mal bewegt, zum Beispiel in meiner stillen Zeit, im Gebet, im Bibellesen, habe ich nach Antworten in der Bibel gesucht. Könnte oft sehr hilfreich sein. Wir leben sehr oft in der Angst, dass wir falsche Entscheidungen treffen. Die Chancen stehen sehr gut, dass wir das tun. Dass wir einige falsche Entscheidungen treffen. Falsche Entscheidungen zu treffen, lässt uns jedoch künftig oft bessere Entscheidungen treffen. Wenn wir mal eine falsche Entscheidung getroffen haben und die Konsequenzen ausbaden müssen, dann werden wir hoffentlich daraus lernen und dann zukünftig vielleicht auch eine bessere Entscheidung treffen. Aber egal, welche Entscheidung wir treffen, Gottes Liebe zu uns wird immer gleich bleiben. Gott liebt uns, auch wenn wir falsche Entscheidungen treffen, er liebt uns absolut. Gottes umgestaltende Kraft verändert uns. Mit einem erneuerten Verstand, der von Gottes Geist geleitet wird, können wir ihn erkennen. Und wir können erkennen, was nach Gottes Vorstellung das Beste für unser Leben ist. Ich habe noch eine Frage für euch. Fühlst du dich in deinem Leben oft wie gelähmt, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen? Vielleicht kannst du dir zu Hause mal ein paar Dinge aufschreiben, von denen du aktuell Angst hast, und Gott bitten, dir seine Wahrheit zu offenbaren. Dann gibt es noch zu den konkreten Geboten, gibt es auch noch absolute Gebote Gottes. Wenn es um den Willen Gottes geht, gibt es so viel mehr, als wir wissen, als das, was wir nicht wissen. Gottes Wort ist voller Weisungen für uns, wir müssen nur unsere Augen dafür öffnen. Er hat so viele Aufgaben in dieser Welt für uns, nicht um uns seine Liebe zu verdienen, sondern sollten wir uns nicht besser darauf konzentrieren, zu den Menschen zu werden, denen Gott sich gedacht hat, wenn wir das tun, wissen wir, was wir tun sollten. Klarer sein. Jesus sagt, das größte Gebot, das uns gegeben wurde, ist, Gott mit unserem ganzen Herzen und Wesen zu lieben. Nicht nur mit einem Teil unseres Wesens oder unserem ganzen Geist. Jesus lehrt auch, dass es unumgänglich wichtig ist, unsere Nächsten wie uns selbst zu lieben. Also liebe Gott, liebe deine Nächsten. Es fällt uns oft schwer, andere. Es mag uns nicht schwerfallen, uns selbst zu lieben, aber es fällt uns oft schwer, andere zu lieben, weil die uns unbequem sind, weil wir die unsympathisch finden und so weiter. Aber Gott sagt, liebe die Menschen. Auch eine klare Aussage Gottes. Und eine dritte Aussage, die er trifft, geht hin in eine Welt und macht zu Jüngern. Also Jünger gewinnen für Jesus. Wenn wir uns auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren, die Gott allen Nachfolgern Christi gegeben hat, werden wir uns weniger mit dem unbekannten Willen Gottes beschäftigen. Wenn wir die Gewohnheiten dieser Welt aufgeben und uns stattdessen entscheiden, unseren Geist neu zu erneuern, wird uns klar werden, was Gottes guter, wohlgefälliger und vollkommener Wille ist. Inwieweit hältst du dich an diese absoluten Gebote Gottes, Gott zu lieben, Menschen zu lieben und Jünger zu gewinnen? Als ich so 16, 17 alt war, waren wir oft im Tauernhof. Tauernhof ist eine Missionsgemeinschaft der Fackelträger in Österreich. Und der erste Leiter dieses Tauernhofes hieß Gernot Kunzelmann, und da hat einer gefragt, Herr Kunzelmann, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Das würde ich gern wissen. Und da hat der Gernot Kunzelmann vorne gestanden, dann wird Gott euch alles Weitere zeigen. Fangt an, den klaren Willen Gottes, den ihr in der Bibel lesen könnt, zu tun, dann wird Gott euch alles Weitere zeigen. Heidi, kannst du mal... Ja, das ist im Prinzip des Rätsels Lösung. Heidi, kannst du mal Blatt 4 einblenden, bitte? Hier nur ein paar Beispiele für den Willen Gottes. Gott will unser Gott sein und will in unserer Mitte wohnen. Der Wille Gottes, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille. Gehört, Vater unser, dein Wille geschehe. Ihr sollt Gott achten, ihm dienen und ihn lieben und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt nochmal erwähnen, 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns für alles aus, was wir nach seinem Willen tun sollen. Das ist eine klare Aussage, die Paulus gegenüber dem Timotheus trifft. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Diese Frage sollten wir umwandeln in: Was ist der Wille Gottes? Gottes Wille und Plan auf dieser Erde bestehen darin, seine Ziele zu erreichen, nicht unsere. Beachte ich den bekannten Willen Gottes und bin ich bereit, hier treu und gehorsam zu sein? Gott sucht nach Menschen, die treu sind. Der Herr belohnt Treue. Um Gottes Willen zu verstehen, müssen wir uns von der Bibel leiten lassen. Vielleicht müssen wir unsere konkreten Fragen an das Wort Gottes richten und sehen, wie unsere eigenen Wünsche und Fragen mit der Wahrheit aus Gottes Wort übereinstimmen. Was ist aus Gottes Sicht das Beste? Liebe Gott, liebe die Menschen, gewinne Menschen für Jesus. Setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein und dass sein Wille geschieht, dann wird euch alles andere zufallen, lesen wir in Matthäus 6, Vers 33. Amen.